Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Fracon. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir von Gegensatzpaaren sprechen, von Polen, vom Dualismus. Dualismus, eine Lehre, die zwei Grundprinzipien des Seins annimmt, die sich ergänzen oder sich widersprechen. Soweit die Definition. Wir sprechen also von Gegensätzen, die sich bedingen. Ohne Gut gibt es kein Böse, ohne Links kein Rechts. Eigentlich klare Gegensätze. Zu Gast hierzu sind Chantal Bolzan, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Medienrecht, und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Ein Thema für die philosophisch Interessierten, Herausgeforderten. Und Chantal, du hast dieses Thema in die Runde geworfen. Warum denn?
Das Thema beschäftigt mich eigentlich bereits mein Leben lang, weil ich glaube, es meiner Persönlichkeit oder meinem Charakter und Temperament auch entspricht. Ich habe die Tendenz, eher Vollgas zu geben, so die Haltung entweder oder, ganz oder gar nicht zu haben. Und das hat mich deswegen eigentlich schon von Kind auf begleitet. Und gleichzeitig habe ich auch immer wieder festgestellt, dass es von außen das Thema an mich herangetragen wurde. Über Rückmeldungen von Dritten, die sagten, wenn du A bist oder dich wie A verhältst, dann kannst du nicht auch B sein. Und C gibt es dann schon gar nicht erst. Und ich fand das immer eine Herausforderung, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe, je älter ich geworden bin, kam ich mehr zum Eindruck, dass es halt sehr lebensfremd ist, weil die Welt bunt ist. Mhm. Und es hat mich jetzt besonders aber wieder beschäftigt in den letzten 2 Jahren, mit Corona und dem Beginn des Ukraine-Kriegs, weil ich den Eindruck hatte, zumindest in meinem erweiterten Umfeld, dass so das Beziehen von klaren Positionen, die eben aber auch sehr gegensätzlich sind, sich verstärkt hat und auch diese Positionen immer lauter eingenommen wurden. Deswegen beschäftigt mich das Thema im Moment gerade sehr stark.
Andreas, wo hängst du jetzt ein? Also wir haben jetzt ein paar Sachen gehört von Chantal, wie so eine Auslegeordnung vom Persönlichen bis zum Politischen. Wo hängst du ein?
Ich hänge beim Begriff ein. Wenn wir sagen, unser Thema ist der Dualismus, dann sind wir ja so ein bisschen in philosophischen Sphären und so weiter. Und da ist es mir eigentlich wichtig, ganz auf deiner Linie zu sagen, dass wir uns dauernd, dass es sozusagen, man muss jetzt nicht in die philosophischen Sphären nur hineingehen, weil wir uns eben im Alltag dauernd in solchen Entweder-Oders, vielleicht dann auch sowohl als auch eben bewegen. Nicht? Also es kommt sehr abstrakt daher. Ist es aber gar nicht. Aber es gibt natürlich eben auch diese großen Traditionen, die Denktraditionen, die über solche Polaritäten, über so zwei Prinzipien und irgendwelche Vermittlungen oder auch Verbote von Vermittlungen organisiert sind. Und deshalb ist es ein tolles Thema, deshalb bin ich sehr gerne hier.
Mhm. Chantal hat angesprochen, dass man in letzter Zeit immer wieder so polare Diskussionen führt. Also dass es nur wie zwei Pole gibt zu einer bestimmten Frage. Wie sind wir denn hier angekommen? Ist es einfach irgendwie wie eine natürliche Verhaltensweise der Menschen, dass sie gerne irgendwie etwas in Schwarz-Weiß haben?
Also ich glaube, zum Teil sicher. Ich versuche gerade eben nicht so in einer klaren Position zu sein. Zum Teil sicher, weil zumindest mir oder vielen Menschen, die ich kenne, gibt es ja auch Sicherheit zu wissen, wo man steht. Und Pole bedeutet auch, da gibt es irgendwo einen Zaun dazwischen oder eine Grenze dazwischen. Und wenn ich auf der einen Seite der Grenze stehe, stehe ich meistens nicht alleine da. Ich bin in Gesellschaften, es gibt mir Sicherheit, ich fühle mich aufgehoben. Es macht auch die Welt einfacher. Und das andere ist, denke ich, ein bisschen die Aufmerksamkeitsökonomie, gerade in sozialen, digitalen Medien, die halt auch wie ein Megafon, wie ein Verstärker dann funktionieren für diese Art von Polarisierungen, weil die Zwischentöne da einfach untergehen und vom Algorithmus gar nicht erst hochgespült werden oft.
Also etwas, was wir ständig machen, hast du gesagt, Andreas, also wir entscheiden uns zwischen entweder oder. Aber geht da nicht die Differenziertheit verloren?
Ja, eben, wir haben uns, also zumindest auch jetzt im akademischen Zusammenhang, hat man sich sehr angewöhnt, den Dualismus kritisch zu sehen und zu sagen, das ist reduktiv, das ist eben vielleicht im Grenzwert sogar totalitär, da werden Dinge auf Linie gebracht, sozusagen bekenn dich jetzt zu diesem oder eben zu jenem, aber das Dritte ist dir verwehrt und so weiter. Und das ist natürlich alles hochproblematisch. Andererseits, gerade weil wir im Alltag uns mit diesen Entweder-Oders rumschlagen müssen. Wir werden sie nicht los, weil sie uns eben auch elementare Orientierung bieten, wie du das jetzt mit deinen Beispielen geschildert hast. Du hast einleitend gesagt, rechts und links, nicht? Rechts und links, wir wären verloren ohne rechts und links, nicht? Und das Rechts-Links-Beispiel ist spannend, weil das genau zeigt, dass es immer relativ ist zu meiner Person, nicht? Also rechts und links ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das hängt an meiner Wahrnehmung, nicht? Also
an deiner Position
immer,
auch, ja?
Ich bin immer sozusagen mit drin und deshalb gibt es dann jetzt wiederum auf der theoretischen Ebene immer dieses Insistieren auf wer macht denn jetzt eigentlich diese Unterscheidung und wer wo steht diese Person und wie verhält es sich mit dem Beobachter zum Beispiel, nicht? Weil irgendjemand muss ja dann sagen, das ist da und das ist da. Und dann kann man fragen, ja, und woher? Wo stehst jetzt du? Bist du an jenem Pol? Bist du an diesem Pol? Bist du an einem dritten Ort und kannst dann überhaupt diese Unterscheidung beobachten? Das sind eigentlich ganz, sozusagen einerseits ganz theoretische Fragestellungen und andererseits eben ganz und gar lebenspraktische. Das ist das Spannende daran.
Also ist die Beobachterin-Position, ist die Differenziertheit ausmacht beim Dualismus? Also dort wird ja definiert, also gut und böse, wir können jetzt mal sagen gut und böse, da wissen wir alle genau oder nicht so wahnsinnig genau, was wir meinen. Und da kommt es auch auf die Sichtweise, die Position an, ganz einfach.
Also ich als Anwältin würde jetzt natürlich wieder sagen, wenn du im ganz klassischen rechtlichen Kontext bist, dass du Kläger und Beklagte oder Anklage und Verteidigung und dann hast du eine Gerichtsperson, die urteilen wird am Ende. Und das wäre dann die Beobachterin, die dann am Ende entscheidet, was war jetzt gut und böse. Und auch da wieder, in der Theorie ist es immer ganz einfach. Und wenn man sich mal im richtigen Leben in eine Verhandlung setzt und zuhört und die verschiedenen Aspekte dann wahrnimmt, stellt man fest, die Wahrheit gibt es nicht. Und es ist sehr oft eine Frage der Wertehaltung, der Positionen, der Informationen, die vorliegen und auch wie man etwas gewichtet. Und das führt dann am Ende zu einer Entscheidung oder zu einem Urteil über Gut, Böse oder eben irgendetwas, was dazwischen liegt. In der Realität ist es ganz, ganz oft irgendetwas, was dazwischen liegt.
Ich finde das juristische Beispiel sehr spannend, weil es uns zeigt, dass es eben auch sozusagen institutionelle Rahmenbedingungen gibt, die Spielregeln, wie wir uns in diesen Dualismen bewegen, regeln eben. Und das juristische System, das braucht einen Schuldspruch nicht. Also es gibt einen Kläger, es gibt einen Angeklagten und dann gibt es bestimmte Prozeduren und am Ende gibt es einen Schuldspruch. Das ist ganz durchorganisiert. Aber ich glaube auch, in anderen Zusammenhängen ist es so, auch das demokratische System lebt ja davon, dass wir dann zum Rathaus gehen und sagen ja oder nein. Nicht? Und das ist auch ein Dualismus, aus dem wir im eigenen Interesse, nämlich eben im Interesse der Teilhabe an diesen Prozessen, nicht aussteigen können. Wir können, da gibt es eine dritte Position, wir können, oder vielleicht auch eine vierte, wir können nicht hingehen oder wir können leer einlegen, aber wenn wir das tun oder auch das andere, dann ist es wie immer so, dass man einfach der Mehrheit gedient hat, nicht? Und das will man ja nicht bei jeder Abstimmung.
Das Spannende finde ich ja, wenn du auf Politik zu sprechen kommst, dass es im schweizerischen System bei den Abstimmungen ja tatsächlich ist, dieses Ja-Nein oder eben ich enthalte mich oder gehe nicht hin. Aber im restlichen System bin ich persönlich ja sehr dankbar, dass es eben genau nicht so ist. Ich kann schon nur bei Mehrheitsparteien zwischen ungefähr 5 Parteien, je nachdem in welcher Ecke der Schweiz ich lebe, wählen. Und die werden dann auch tatsächlich im Parlament vertreten, egal ob wir jetzt von Gemeinden oder Bundesrat sprechen. Und da bin ich persönlich eigentlich sehr dankbar, dass es eben nicht ein englisches oder US-amerikanisches System ist, wo du im Ergebnis zwei wieder Bereiche hast, zwei Parteien hast und du ein bisschen wählst zwischen Pest und Cholera, kommt es mir manchmal vor.
Ja. Das empfinde ich genauso. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht in so einem Zwei-Block-System mich organisieren muss. Und was ja dazu kommt, ich meine, selbst wenn ich dann mein Ja oder mein Nein einlege, dann kann ich dem ja doch auch noch etwas mehr mitgeben. Also ich kann sagen, das habe ich jetzt schweren Herzens getan oder so. Aber es ist tendenziell
oder einfach im
Gespräch, nicht, dass ich sage, okay, das ist jetzt nur politisches Kalkül. Ich bin eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich mich da positionieren soll. Aber ich lege jetzt mal Nein ein, weil das das kleinere Übel ist und solche Dinge nicht. Also das und vielleicht zeigen auch diese institutionellen Zusammenhänge, sei es die Politik, sei es das Rechtssystem oder auch sei es religiöse Systeme, nicht, dass die immer eher eine Geschichte haben. Diese Unterscheidungen kommen von irgendwoher und man kann auch immer diese Geschichte sich ansehen und kritisch befragen, dass man nicht auf die Idee kommt, das seien so urwüchsige Dinge, naturgegebene Entweder-Oders, die man einfach auch hinnehmen muss, nicht? Also man kann die wurden institutionalisiert und die kann man auch umgestalten, nicht?
Also sprich, es ist kein Naturgesetz, dass wir so denken.
Nein, ich glaube, es ist auch kein Naturgesetz, dass es ist eben nicht so. Es ist nicht dual. Das Leben ist nicht dual. Dualismus ist ein Hilfsmittel, eigentlich ein gedankliches Vehikel, das manchmal sehr hilfreich ist und manchmal im Weg steht. Aber ich glaube, mit Natur hat es relativ wenig zu tun, weil wenn ich aus dem Fenster gucke, ist die Welt eben bunt und nicht schwarz-weiß. Und es gibt die verschiedenen Grautöne. Und es ist auch für mich, also selbst in der Natur, wenn ich die Tierwelt anschaue oder wenn man Menschen anschaut, es ist nicht einfach binär. Das ist auch wieder biologisch gesehen ein Konstrukt, das wir uns über mehrere hundert Jahre in Europa und im sogenannten Westen erarbeitet haben. Aber es ist auch da wieder nicht naturgegeben.
Ich finde diesen instrumentellen Aspekt, den du betont hast, das ist mir auch sehr sympathisch, dass man eben gerade weil die Dualismen so gerne nur gescholten werden, nicht? Also dieses Prinzip des Draw Distinction, das würde ich sehr hochhalten. Denn erst wenn ich irgendeine Unterscheidung getroffen habe und mich vielleicht auch positioniere innerhalb dieser Unterscheidung, kann ich dann auch weitere Unterscheidungen treffen, kann nuancieren und kann irgendwelche Zwischentöne sozusagen wahrnehmen und eben merken, wo ich gewichten will oder an welchem Pol ich nicht zufrieden bin und weiter ausdifferenzieren will und so weiter.
Das heißt, es wäre wie ein Gedankenbaum an und für sich, oder? Also wir unterscheiden mal zwischen gut und schlecht und dann, wenn wir uns für schlecht entschieden haben, dann machen wir wieder eine duale Geschichte draus, darunter.
Genau, unter Umständen. Aber ich würde immer sagen, unser Leben erfolgt ja so ein bisschen unter Zeitdruck oder so. Also wir sind auch genötigt, Abkürzungen zu nehmen. Und deshalb wird man den Baum nicht unendlich lang machen, sondern irgendwann wird man sagen, ist gut, wir müssen jetzt handeln. Ich muss jetzt eben, Sonntag kommt, ich muss jetzt meinen Wahlzettel einschmeißen oder ich muss jetzt dieses Gespräch führen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich mich da positionieren will, aber jetzt gilt's eben nicht. So funktioniert das nun mal unser Leben nicht.
Ich finde den Aspekt des Zeitdrucks da auch ganz spannend, weil es ist für mich dasselbe wie beim Thema Vorurteile. Das ist für mich auch so ein Begriff, der ist extrem negativ behaftet. Aber auch bei Vorurteilen, egal ob die jetzt negativ oder positiv sind, um wieder bei Gegensatzpaaren zu sein, ich finde, Vorurteile haben auch wieder etwas sehr Nützliches, weil es ist auch wieder eine sehr hilfreiche Abkürzung, wenn du unter Zeitdruck bist, eine Entscheidung zu treffen aus dem Bauch heraus. Und ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich immer, mit welcher Haltung benutze ich diese Instrumente? Ist es mir bewusst, dass es ein Instrument ist? Mhm. Ist es mir bewusst, dass es überhaupt existiert, dass ich es benutze? Und habe ich eine offene Haltung oder mir gegenüber auch eine kritische Haltung, dass mir auch klar ist, ich kann komplett daneben liegen oder ich vereinfache jetzt gerade, ich muss hinschauen und vielleicht, wenn ich die Zeit habe oder ich muss mir die Zeit nehmen, manchmal auch hinzuschauen, um meine Position, meine Gedanken, meine Haltung wieder zu öffnen.
Mhm. Eben, es gibt ja so Fragen, die man irgendwie schlecht loswerden kann, nicht? Und was jetzt in die jüngste Gegenwart gehört, sind natürlich diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und da ist es ja jetzt vergleichsweise einfach, weil kriegerische Auseinandersetzungen uns eigentlich immer so nötigen, auch Position zu beziehen, nicht? Und dann gibt es einen Aggressor und es gibt einen Angegriffenen und da liegen die Verhältnisse jetzt in diesem Fall ja erfreulich klar. Ich wollte aber noch etwas anderes sagen, weil wir vorher ein paar Mal diese Dualität von Gut und Böse hatten. Das ist, also da spreche ich jetzt auch etwas als Theologe, das ist ja wirklich eine spannende Sache, weil es da ganz unterschiedliche Denkmodelle auch gibt, wie man jetzt mit dieser Dualität umgeht. Und ein Denkmodell ist eben gerade nicht ein dualistisches, sondern ein monistisches, dass man eigentlich sagt, nee, das Böse kommt als eigenständig, daher ist es aber nicht.
Das war also nicht als Gegensatzpaar, sondern quasi
man
als
sagt, im Grunde gibt es nur das Gute. Und da, wo etwas böse zu sein scheint, ist einfach die Absenz des Guten. Das wäre sozusagen das monistische Argument, dass man einfach sagt, es gibt kein eigenständig Böses, sondern nur der Mangel an Gutem sozusagen. Und das ist reizvoll, aber es steht natürlich immer im Verdacht, das Böse zu verharmlosen und zu sagen, wir nehmen das Böse eigentlich nur ernst, wenn wir sagen, das ist ein eigenständiges, anderes Prinzip und nicht nur sozusagen der Schatten oder die Lücke, die Absenz eben ausmacht. Also das sind dann so eben jetzt in dem Fall eher theologische Fragen oder ethische Fragen, die sehr spannend sind, wo man auch vielleicht dann auch Mühe hat, sich klar zu positionieren, nicht? Also weil auch die Kriterien fehlen, um diese Frage ein für alle Mal zu entscheiden.
Dualismus als vereinfachende Handhabe, um mit dem Leben umzugehen, kann ich nochmal so eine Formel anwenden? Also vielleicht ist Dualismus dort am besten anzuwenden, wenn es um Alltägliches geht, um den Entscheid, Zitronenjoghurt, ja, nein. ich weiß nicht. Ja, bei allen diesen vielen Entweder-Oder-Entscheiden, die wir treffen, Tag für Tag. Wir treffen ja Zehntausende solche Entscheiden pro Tag. Gehe ich jetzt links durch oder rechts durch? Schiebe ich den Stuhl dahin oder dorthin? Eben, Zitronenjoghurt oder nicht.
Aber das ist keine dualistische Entscheidung, würde ich sagen. Also beim Joghurt habe ich ja, ich gehe in jeden Coop und habe dann doch noch glücklicherweise nicht nur Vanille und Erdbeeren.
Ja, aber ich kann mich jetzt vielleicht entscheiden, wenn ich nicht genügend Geld habe, sage ich entweder Zitronenjoghurt oder Zwetschgenjoghurt und dann wird es eine dualistische Frage.
Also kaufen oder nicht kaufen, würde ich sagen. Da sitzt der Dualismus nicht. Also ich kann Joghurt oder Chips oder sowas. Ich werde Chips kaufen, nicht den Joghurt auf jeden Fall.
Bei einer beschränkten Menge Geld. Aber eben, ist Dualismus etwas, was uns im Alltag hilft? Und sobald es dann in andere Bereiche geht, sagen wir Politik, Kultur, Religion, dass dort eben mehr differenzierter verlangt wird, gleich von Anfang an?
Ich glaube, es kann schon im Alltag Differenziertheit verlangt sein, wenn man die Zeit hat, beziehungsweise bei den großen Dingen. Ich merke auch so in diesem Gespräch, das gerade stattfindet, für mich hängt sehr viel wirklich mit der Haltung zusammen. Ich glaube, Dualismus ist wirklich, auch bei großen Dingen kann es ein Hilfsmittel sein, um überhaupt mal eine grobe Stoßrichtung zu bekommen und eine Entscheidungshilfe zu haben oder eine Hilfe, um was um einen herum passiert im Leben einzuordnen. Ich glaube, das Problem fängt wirklich immer an, wenn man den Eindruck hat, man müsste sich jetzt bei einer Zweierkonstellation zu entscheiden und dann vergisst, dass es noch dritte oder vierte oder fünfte Möglichkeiten gibt. Also das ist, mir fällt gerade ein Dialog ein, den ich mal mit einer Bekannten hatte, die gesagt hat, sie möchte sich nicht entscheiden und hat sich deswegen eine Entscheidung verweigert. Und ich habe dann gesagt, das ist auch eine Entscheidung. Und dann hatten wir 10 Minuten ein Streitgespräch darüber, ob sich nicht zu entscheiden auch eine Entscheidung ist, wenn man sagt, ich sitze es jetzt aus, bewusst.
Das wäre jetzt die dritte Position.
Und das wäre eben dann die dritte Position. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, für mich fangen die Schwierigkeiten oder mein Stress fängt erst an, wenn man mir oder wenn ich in Gesprächen damit konfrontiert werde, dass es nur zwei Möglichkeiten geben soll und das ist einfach ganz, ganz oft nicht, entspricht es nicht der Realität.
Das ist etwas, was du als Rechtsanwältin, das hast du vorhin erwähnt, eben eine absolute Wahrheit gibt es nicht.
Nee, und es ist wirklich so oft eine Frage des Blickwinkels, der Position, der Information, die man hat und das ist im Alltag so. Aber mir fällt eben apropos Kriegshandlungen eine andere Anekdote ein. Als ich Ende 90er Jahre in Laos war, da gab es sehr wenig Strom und keine Nachrichten. Und die einzigen Nachrichten, die man gucken konnte, waren chinesische Nachrichten. Und das war die Zeit, als im Kosovo der Krieg getobt hat und die US-Amerikaner die chinesische Botschaft bombardiert haben. In Belgrad war das, glaube ich. Und das ging logischerweise durch die chinesischen Nachrichten. Und ich war 3 Wochen in den chinesischen Nachrichten ausgesetzt und komme zurück in die Schweiz und komme in eine Diskussion über den Kosovo-Krieg und merke einfach, wir haben komplett unterschiedliche Informationen, weil ich war jetzt 3 Wochen in Südostasien und war mit der Position konfrontiert, dass halt ein großes Land der Meinung ist, dass wenn kleine Territorien sich quasi abspalten wollen, dass das nicht geht. Also Stichwort Taiwan, das auch wieder aktuell ist. Und entsprechend war halt China pro serbische Haltung. Und dann kommst du zurück in ein anderes Umfeld mit anderen Informationen und merkst, deine Position ist total exotisch und du gehörst jetzt zu den Bösen, weil du hast die komplett falsche Haltung. Mhm. Und das fand ich für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, einfach zu merken, eben, es ist nie so einfach und es ist oft immer eine Frage der Perspektive. Und trotzdem merke ich, wenn ich da nochmal einhaken kann, das war auch für mich eine Erkenntnis wie der letzten zwei Jahre, es zwingt mich, wenn es drumherum so viel passiert, es zwingt mich, mir zu überlegen, was sind meine Werte? Und wie positioniere ich mich da wieder?
Ja, vieles von dem, was du jetzt erwähnt hast, könnte man natürlich gerade direkt auf ein dualistisches politisches System übertragen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die eine Seite nicht mehr glaubt, was die andere sagt und umgekehrt. Mhm. Ziemlich genau.
Ich finde diesen Punkt enorm wichtig, nicht? Also es gibt diese Unterscheidungen, aber man kann sich zu diesen Unterscheidungen auch nochmal verhalten. Und das kann man sehr, da gibt es eine große Freiheit, nicht? Man kann nicht diese sozusagen Begriffe der Tradition, die kommen so ein bisschen über uns, aber wir können sie nochmal anders auslegen und so weiter. Und es gibt so ein, das fiel mir jetzt bei der Vorbereitung ein, es gibt vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel, das das schön illustriert. Und das ist die Ampel, die Verkehrsampel. Die ist ja im Grunde auch dualistisch organisiert. Es gibt grün, dann fahre ich, und es gibt rot, dann fahre ich nicht.
Und gelb.
Soll ich zumindest nicht fahren. Nicht? Aber es gibt auch Orange. Nicht? Und das Orange ist eigentlich die spannendste Farbe, nicht? Weil sie den Übergang vom einen zum anderen, und zwar eben in beide Richtungen, signalisiert. Nicht? Und man kann sich, also vielleicht wäre das sozusagen vielleicht so ein Denkbild oder so etwas dafür. Man kann entweder vom Grün herkommen oder man kann vom Rot herkommen. Und das Orange als die Vermittlung sich denken. Oder man kann sagen, ich denke vom Orange her. Nicht? Und das ist sozusagen, und dann geht es und von da zu den anderen Farben, die ganz klare Handlungsanweisungen sein sollen zumindest.
Die man aber auch ignorieren kann.
Die man auch ignorieren kann.
Wenn man die Konsequenzen tragen möchte.
Genau. Aber dieses Orange ist ja auch der Moment, wo man sich wirklich entscheiden muss für eine der beiden anderen. Fahre ich jetzt oder halte ich an? Trotzdem. Das ist so der Moment, der Entscheidungsmoment quasi.
Genau, ich noch Gas
und Chantal gibt dann Gas.
Das heißt, ich habe die Tendenz, dann genau. Gas zu geben.
Genau. Und du eher nicht.
Hey, ich weiß nicht. Ich spüre da eine gewisse Verwandtschaft. Ich glaube, ich würde auch in manchen Fällen Gas geben und in anderen dann eben nicht. Also das ist auch die Grenze dieses Bildes, nicht? Aber ich glaube, es gibt Leute, die eher sozusagen vom Orange her denken und von da zu Rot und Grün gehen. Oder es gibt eher die von eher Rot her denken oder eher von Grün her denken und dann das Orange vielleicht auch so etwas geringschätzen als weder noch und so weiter.
Also ich mag Orange als Farbe ja eigentlich gar nicht, aber als Haltung ist es mir eben, je älter ich geworden bin, sympathischer geworden. Das war ein bisschen so das, was ich eingangs meinte. Ich bin sehr von diesen Entweder-Oder-Geschichten für mich selber weggekommen, weil ich fand, es ist für mich Freiheitsbeschränkung, wenn ich so aufs Leben blicke oder wenn ich mich so verhalte. Und ich finde es eben auch tatsächlich dann im Alltag, in Diskussionen, beim Arbeiten, in allem, was ich sehe, tue, wahrnehme, extrem spannend, sich auf die Facetten auch zu konzentrieren, Details wahrzunehmen, zu schauen, was sind so die Zwischentöne und dadurch in Gesprächen auch versuchen zu verstehen, woher eben die anderen Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, kommen.
Vielleicht noch so ein Punkt, noch mal eher so von der Wissenschaft her. In den letzten Jahren gibt es ein ganz hohes Interesse eben an nicht nur Dualismen zu verstehen, sondern eben auch Dualismen zu kritisieren. Und deshalb gibt es auch so eine große theoretische Prominenz des Dritten. Nicht? In Konstanz gab es einen Graduiertenkolleg, Figuren des Dritten. Und da die machen ganz spannende Beobachtung dann eben, wie eben auch so dritte Instanzen sozusagen überhaupt erst diese Dualitäten ermöglichen und so weiter.
Ja, und ist das Orange?
Das wäre das Orange zum Beispiel, nicht? Genau. Aber ein Beispiel, an dem man sich sehr schön klar machen kann, ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen fasziniert von unentschiedenen Dingen, die genau diese klare Ordnung aufsprengen. Und das kann man vielleicht an der Popularität der Figur des Zombies sich klar machen, nicht? Also der Zombie ist ja sozusagen, lebt nicht mehr, aber ist auch, er ist sozusagen weniger als lebend, aber er ist mehr als tot, nicht? Und Zombie-Serien sind unglaublich populär. Und ich glaube, das beschäftigt uns sehr, weil es uns erlaubt, uns mit dieser Dualität von lebend und tot, können wir uns abarbeiten daran, nicht? Und der Zombie ist eben spannend, weil er in gewisser Weise auch mit dem Tod konfrontiert, weil die Zombies sind ja uns Lebenden, als die wir uns dann immer sehen, ist er ja immer feindlich gesinnt, nicht? Also der Zombie will aus mir auch ein Zombie machen.
Aber das wäre dann wieder jemand, der mich auf seine Position ziehen möchte, sozusagen.
Ja, aber eben in dem Fall wäre es eine Mittelposition, würde ich sagen.
Also wieder mit dem Stichwort Orange.
Ja.
Könnte man wieder, auch der Zombie gehört in die orange Zone.
Genau.
Jetzt aber trotzdem, also was mich noch wundernehmen würde, also wir haben es ja alle schon gemerkt, irgendwie wir mögen auch duale Systeme, weil sie uns das Leben wirklich vereinfachen. Könnt ihr dann auch verstehen, dass sich Leute eigentlich so ziemlich überall wohler fühlen, weil alles andere würde ja bedeuten, diese dualistischen Systeme, diese binären Systeme zu verlassen. Heißt ja immer auch Komplexität annehmen. Und dann wird's Leben einfach komplizierter. Könnt ihr verstehen, dass Leute da verstört reagieren auch? Also das erleben wir ja immer mehr, auch gerade mit eben Gender-Definitionen und so weiter und so fort. Ist das ja gerade ein wirklich wichtiges Thema.
Also ich verstehe es absolut, ehrlich gesagt, dass das Stress bedeuten kann, aus unterschiedlichen Gründen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man sich dann auf diese einfache Position zurückzieht. Den Schritt kann ich dann nur sehr beschränkt nachvollziehen. Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem ich zu tun habe. Aber dass es im ersten Moment vielleicht Angst auslöst, Stress auslöst, dass man das Gefühl hat, die Komplexität macht dann alles ganz schlimm, schwierig, anstrengend. Das kann ich schon nachvollziehen, ja.
Man weiß nicht mehr, wie man sich zu verhalten hat und was man sagen darf.
Es ist auch einfacher, glaube ich. Es ist hilfreich, wenn man Vorbilder hat, wenn man einem Weg folgen kann. Und je größer die Auswahl an möglichen Vorbildern ist, umso anstrengender kann es werden. Man muss vielleicht auch besser wissen oder spüren, wo man so ungefähr hingehören möchte oder sich einen eigenen Weg pfaden. Das ist anstrengend. Also deswegen, nein, ich verstehe das durchaus, dass einem das Angst machen kann, wenn diese Pole verlassen werden.
Ja, es geht, würde ich auch so beschreiben. Und ich glaube, es gibt noch so sozusagen einen Grenzwert bei der Pluralisierung, nicht? Also die Geschlechter sind jetzt natürlich das naheliegende Beispiel, nicht? Und da würde ich sagen, kommt man dann eben irgendwie auch so aus praktischen Gründen an eine Grenze, wenn man sich dann überlegt, sozusagen klassisch am Bahnhof ist immer noch, es gibt die Damentoilette und es gibt die Herrentoilette und dann gibt es das Modell der Unisex-Toilette jetzt und so weiter. Aber wenn man dann sagt, ja, okay, ist es damit allen wohl ist, brauchen die dann alle auch noch ihre individuelle Toilette oder eben heben wir das völlig auf? Also das ist ein banales Beispiel, aber die praktische Umsetzung von solchen Unterscheidungen, die kann unter Umständen dann ganz kompliziert, kontrovers und auch vielleicht auch unmöglich werden, nicht?
Ich glaube aber, sehr viel hat damit zu tun, dass man sich wieder, es gibt, glaube ich, da wieder zwei Aspekte. Ich glaube, organisatorische oder auch rechtliche Rahmenbedingungen, das ist Handwerk. Das kann man lösen. Da muss man mal ein bisschen sich die Mühe geben, durchzudenken, verschiedene Bedürfnisse wahrzunehmen, verschiedene Eckpunkte zu gucken. Das ist ja lösbar. Ich glaube, der Hase liegt eben im Pfeffer. Wem ist es wohl? Du hast das Wort, du hast diese Aussage gebraucht. Und ich glaube eben, durch wieder Wertehaltung oder auch durch Ängste, die man hat. Also bei den Toiletten ist so ein Klassiker, der in den Diskussionen immer wieder kommt. Und einfach historisch, als kleines Mädchen wurde mir immer gesagt, auf Bahnhofstoiletten musst du gucken, dass kein Kerl in einer Kabine auf der Damentoilette woanders ist, weil das ist gefährlich. Also quasi öffentliche Toiletten sind gefährlich als Frau. Und dass du dann halt gewisse Bereiche als geschützten Raum vermittelt bekommst oder vermeintlich geschützten Raum, das ist so drin und das bedeutet, bei ganz vielen solchen Diskussionen kommen eben solche Ängste und es gibt Menschen, die mich bedrohen oder es gibt hygienische Gründe oder was auch immer. Einfach, es gibt ganz viele Aspekte, die dann reinspielen und das macht es ja kompliziert. Die Organisation wäre relativ einfach. so gesehen. Und ich glaube, auch da wieder geht es darum, habe ich den Blick auf die Menschheit, dass ich, wir haben vorhin Gut und Böse gehabt, dass mal so grundsätzlich kann man einander verstehen, man muss sich vielleicht ein bisschen miteinander auseinandersetzen und man kriegt dann, man sieht dann den gemeinsamen Nenner und findet sich. Oder muss man sich eben wieder abgrenzen und spaltet sich in kleine Grüppchen in dieser Pluralität und versteht sich da auch wieder als ich gegen die anderen oder ich und die anderen sind die anderen?
Ja, mein Punkt, ich weiß nicht, also ich bin nicht hundertprozentig glücklich jetzt. Mein Punkt mit den, jetzt an diesem Toilettenbeispiel gezeigt, wäre, ich glaube, es gibt, also man kommt nicht aus diesem Dilemma raus, dass man irgendwie dann mit Mehrheiten und mit Minderheiten operiert. Und dass man sagen muss, das ist eben die Mehrheit, und der muss man irgendwie gerecht werden.
Und wie lange ist das zulässig vor allem, dass die Mehrheit genau.
Und
etwas
was,
prägt?
Und was macht man mit der Minderheit, die sich dann eben benachteiligt, unwohl etc. fühlt, nicht? Und was kann man da anbieten? Und wo wird der Cut gemacht? Also welches Geschlecht kriegt noch eine Toilette? Und wo sagen wir dann einfach, also Leute, das geht jetzt echt zu weit hier, nicht?
Oder eben, um dein Beispiel zu bringen, kann man nicht einfach die Unisex-Toilette einrichten und alle setzen sich hin. Also da wäre eben, deswegen sage ich, glaub, und die Frage bei der Mehrheit, also ich sehe das völlig, die Frage ist ja immer, wen schließt du in die Mehrheit ein?
Genau.
Und ist das, was mal eine Mehrheit war, immer noch die
genau.
Mehrheit? Oder müsste sich das eigentlich verändern? Also das Thema auch Teilhabe, wie setzt man das zusammen? Und ich glaube, das ist dann wieder das Thema, aber ich sehe das auch so, du musst... das Risiko, wenn du vom Dualismus weggehst, um wieder bei diesem Begriff einzuhängen oder von zwei Gruppen, ist, dass du ganz eine große Zersplitterung hast und vielleicht auch dann fehlende Verbindungen hast. Und jede Gruppe findet, sieht eigentlich nur sich und tritt gar nicht mehr in Dialog mit allen anderen oder betont auch wieder eher Unterschiede
genau.
Als Gemeinsamkeiten.
Ja.
Ist das nur ein persönlicher Eindruck oder seht ihr das auch so, dass solche Diskussionen in letzter Zeit, die ja auf der einen Seite haben wir diesen Aufbruch oder man fängt an, irgendwie sich Gedanken zu machen, dass es vielleicht Leute gibt, die nicht in dieses binäre System passen und dass es gleichzeitig wie so eine Gegenbewegung gibt, jetzt nicht nur was Gender angeht, sondern auch sonst in ganz vielen Diskussionen vermehrt wieder auf so dualistische Systeme gesetzt wird, gut, schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Habt ihr den Eindruck auch? Oder ist das etwas, was wir aus der Ferne, aus den USA beobachten und vielleicht noch aus Großbritannien und dann denken, okay, das ist denn ihr Problem?
Also ich erlebe es hier ganz oft mit Menschen, die jetzt nicht zu meinem engsten Freundeskreis gehören, aber mit denen ich doch regelmäßig zu tun habe, dass sich das extrem verstärkt und dass es so wie ein Backlash gibt, ein Rückzug in dieses System und ein bisschen die Haltung, die spinnen ja jetzt alle. Und also deswegen habe ich schon das Gefühl, dass das findet tatsächlich so statt und ich persönlich habe eher die Hoffnung, dass es das letzte Aufbäumen ist, bevor diese Haltung dann da, wo sie eben so extrem beschränkend ist, auch verschwindet. Aber ich habe schon den Eindruck, es ist im Moment so ein bisschen ein Grabenkampf, um auch nochmal diese Linie zu bringen. Doch.
Ja, eben, also man würde ja sagen, jegliche Krisenzeit bringt das so mit sich, dass man gerne starke Orientierungen wollte, dass man gerne sozusagen seine Buddies sucht, seine Mehrheit, seinen Pol sucht und so weiter. Und deshalb ist es auch so schwer auszuhalten, wenn es ganz konkrete Entscheidungen gibt, die man eben nur im Entweder-Oder dann eben machen kann. Also nehmen wir jetzt dieses sozusagen Allerweltsbeispiel des Impfens, nicht? Entweder impfst du dich oder nicht, etwas Drittes gibt es da einfach nicht. Und deshalb spaltet das auch dann so krass, nicht? Weil irgendwie ein Mittelfeld gibt es handlungspraktisch nicht.
Aber dieses von George Bush Junior eingeführte Diktum, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Dort fing es ja vielleicht auch an. Oder ja, vielleicht gibt es auch schon viel länger, aber trotzdem, dass das im öffentlichen Diskurs so deutlich wurde.
Ich glaube, es gab es schon immer. Und ich meine, ich kann mich auch wieder als Kind der 70er und 80er Jahre erinnern. Das waren dann eher Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Jetzt auf dem internationalen Parkett. Es gab halt einfach Ost und West, Kommunismus, Kapitalismus. Und das war ja jetzt nicht nur eben mit den Säuberungsaktionen von McCarthy in den 50er Jahren in den USA, sondern das habe ich ganz praktisch im Alltag auch erlebt. Und auch wenn die Schweiz mit ihrem Mehrparteiensystem in der politischen Haltung so ein bisschen anders funktioniert, so diese Tendenz war schon auch, ich glaube, die gab es wahrscheinlich, weiß ich, ob schon immer, aber dass halt dieses, wenn du nicht für mich bist, du gegen mich. Ich glaube, das ist eben gerade in Konfliktzeiten, Andreas hat es vorhin angesprochen, oder in Zeiten, so Krisenzeiten, ist das auch wieder eine Krücke, eine vermeintliche, die hilft Leute, also weil es ist eben, man kann dann Leute auf die eigene Position ziehen und irgendwann hast du dann die Mehrheit hoffentlich oder du hast die Lautesten und die Stärksten und dann hast du Macht. Und wenn du die Macht hast, hast du ja Recht. Und Recht haben ist für viele Menschen wichtig.
Gut, das war jetzt wahnsinnig schön hergeleitet, Andreas.
Ja, nur ich wusste nicht, dass dieser Satz auch mit Bush Junior assoziiert ist. Ich kenne ihn aus dem Neuen Testament. Also wir können das als Fußnote noch rückdatieren.
Nach 9-11 war das.
Aber das ist natürlich auch ein strammer Christ, Bush Junior. Und der hat das dann vielleicht auch aus dem Neuen Testament. Und das Spannende, deshalb erzähle ich das überhaupt nur, weil das in den Evangelien eben mit beiden Versionen kommt. Nicht? Also in der Version, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Oder wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Und es kommt in beiden Varianten vor. Und das macht einen Unterschied. Also auch das wäre sozusagen eine Gegenläufigkeit oder eine asymmetrische Angelegenheit, die sehr schön ist. Also da ist mir auch dann wieder eher so beim Orange oder weniger als beim Grün und beim Rot.
Interessant ist ja, dass du deine Kindheit erwähnt hast, Chantal. 70er, 80er Jahre, Ronald Reagan, klare Verhältnisse. Europa ist zweigeteilt, auf der einen Seite der Osten, auf der anderen der Westen. Dann zerfällt das System und plötzlich wird es unsicher.
Ja. Und ich glaube aber so, diese Unsicherheit wurde, glaube ich, eine Zeit lang ausgehalten in unseren Breitengraden, weil es vielversprechend war, genau. Es war so Aufbruchsstimmung und so, alle Probleme sind gelöst und jetzt sind wir alle eine große, glückliche Familie auf diesem Planeten und Globalisierung kommt und so weiter. Und dann merkt man relativ schnell so, nee, so funktioniert das nicht. Selbst aus europäischer Perspektive funktioniert das nicht. Und auch schon nur wieder ganz praktisch gesprochen, wenn du durch Deutschland fährst, wenn du mit Deutschen sprichst, du merkst heute noch in der Generation über 35, 40 Jahren, es gibt nach wie vor in den Köpfen, in der Kultur, in dem Blick auf die Welt eine Grenze zwischen Ost und West ganz oft. Und auch Vorurteile zwischen von der einen Seite auf die andere Seite. Also halt diese, ich glaube, man war da sehr optimistisch oder blauäugig in der Idee, dass jetzt einfach, weil eine physische Mauer weg ist oder eine Landesgrenze im alten Stil weg ist, dass jetzt quasi alles durchlässig und fluid und frei ist.
Aber wo ich hin will, ist eigentlich, die Differenziertheit ist auch ein bisschen lästig und anstrengend.
Ja, aber eben, ich glaube, also vielleicht ist das auch sowas wie ein allgemeiner Schluss, der sich mindestens mir aufdrängt, also dass man in Bezug auf so Dualismen nicht zu einer dualistischen Antwort pro contra kommen sollte, sondern dass es eben Dualismen aller Art gibt. Und ich würde jetzt auch bei dieser zeitgeschichtlichen Szenerie nicht sagen, ah ja gut, okay, wir waren halt ein bisschen naiv, haha, nach 89 und so weiter, wir haben uns da was, einen Planeten schön geredet, weg mit den Blockbildungen. Ich würde immer noch sagen, das war ein gutes Ziel, an der Reduktion dieser Blockbildung zu arbeiten, ohne dann zu hoffen, zu glauben, das ist dann sozusagen, das löst sich in nichts auf und ist dann weg. Und natürlich reproduzieren sich diese Differenzen im kleineren Maßstab, nicht? Also Thüringen und Sachsen ist eine andere Welt als Hamburg, nicht?
Gut, also jedenfalls, man sollte auch den Dualismus nicht nur verteufeln und umgekehrt ist, brauchen wir es eigentlich auch, diese Möglichkeiten, uns zwischen zwei Polen zu entscheiden für unser tägliches Leben? Und genauso gut braucht es eine Differenziertheit. Das war der Kulturstammtisch zum Dualismus. Meine Gäste heute, Chantal Bolzan, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Medienrecht, und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Mein Name ist Erik Fackung.